Der Staat selbst, der ist kein Unternehmer, der Gewinn macht. Jedenfalls nicht in der Regel. Also der hat ja auch Firmen, sagen wir mal die Eisenbahn, die Bahn ist jetzt ein Privatunternehmen im Besitz des Staates. Sie soll Gewinn machen, sie schafft es inzwischen auch und spielt sozusagen dem Finanzminister Gewinn ein. Nach der Seite hin ist es ein Kapital. Aber andere Staatstätigkeiten sind nicht so. Da gibt der Staat Geld aus, weil er eine Leistung erzeugen will. Sagen wir die öffentlichen Schulen, da will er die Volksbildung bewirken und dafür werden Lehrer bezahlt. Und da muss man sagen, da läuft alles über die Analogie zum Unternehmen. Die Höhe der Bezahlung und die Dauer der erwarteten Arbeit, alles das richtet sich im Prinzip an die in der freien Wirtschaft, orientiert sich grob an den in der freien Wirtschaft existierenden Konditionen. Auf diese Weise bewirkt die schlechte Bezahlung, die der Staat seinen Arbeitskräften zumutet, halt eine Schonung der Finanzkasse des Staatshaushalts. So wird an ihnen gespart, so wird die Unterordnung unter die Gesellschaft des freien Geldverdienens auch an dem Sektor geleistet. Ändert aber nichts daran, dass diese Betätigungen keine Kapitalgeschäfte sind. Also wenn so viel zum Sortieren erstmal reicht. Da war noch eine Meldung gewesen. So ist es. Das ist die Erklärung der ökonomischen Rolle dieses Sektors im ganzen Zusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise. Das ist richtig. Aber ich will dem überhaupt in der Sache nicht widersprechen. Ich wollte bloß sagen, der Sektor Handel ist nun mal ein abgetrenntes, besonderes Geschäft geworden. Warum er abgetrennt ist und wie er zum anderen steht, das war deine Rede. Auf der Basis ist er ein besonderes Geschäft. Und dieses besondere Geschäft findet statt genauso mit einem Kapitalvorschuss und natürlich benutzen sie genauso die Leute und zahlen sie genauso knapp, um ihren Gewinn zu steigern. Ihre Fähigkeit, was zu erlösen, kommt halt aus der Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Preis, zu dem das Unternehmen die Produkte an den Handel abgeben muss, damit der Handel ihm diese Aufgabe des Vermarktens abnimmt. Also wir brauchen uns über die Fragen, wollte ich mehr sagen, erstmal gar keine Gedanken machen. Für sich ist auch Aldi ein Unternehmen, das Arbeitskräfte anstellt und von der Leistung, die sie den Leuten abverlangen und mit der Differenz zur der Bezahlung ihren Gewinn macht. An der Stelle, wenn man ist, ja, die Arbeitnehmer müssen den Unternehmern eine Wertdifferenz erzeugen. Da kennt unsere Gesellschaft auch die Frage, ist das jetzt eigentlich Ausbeutung? Und man weiß, Ausbeutung wird üblicherweise in den Extremen der Benutzung von Arbeitskräften anerkannt. Also inzwischen sagt auch Philipp Rösler, dass Löhne von 3 Euro Ausbeutung sind. Also Stundenlöhne von 3 Euro oder so Ausbeutung sind. Im Extrem wird es anerkannt. Dann ist es aber schnell, und das liegt natürlich an der ganzen Weise, wie darüber nachgedacht wird, es wird eine Frage der Menge. Ja, 3 Euro sind schon Ausbeutung. Wie ist es denn mit 7? Wie ist es denn mit 11? Und so weiter. Und da meine ich, da geht die ganze Frage, die so quantitativ vorgeht, die geht an dem Gehalt vorbei. Der Gehalt ist doch viel grundsätzlicher. Der Tausch von Arbeit gegen Lohn trennt den Arbeiter ganz grundsätzlich von seinem Produkt. Das gehört ihm nicht. Er ist als Produktionsfaktor inkorporiert in das Geschäft eines Unternehmers, der seinen Aufwand treibt und der Arbeiter als Produktionsfaktoren benutzt, die mit dem Ergebnis einfach nichts mehr zu tun haben. Das Ergebnis geht die nichts an. Das ist eine viel härtere Fassung von Ausbeutung als die Bestimmung 3 Euro oder 7 Euro oder irgendeine bestimmte Geldgröße. Insofern ist dann auch Ausbeutung nicht irgendein Extremfall, sondern Ausbeutung ist nicht nur der Normalfall, er ist die Existenzbedingung der ganzen Beschäftigung.
Also meine Lohnveredelung an sich ist schon eine Ausbeutung.
Lohnveredelung, das kenne ich als was ganz Spezielles. Aber an was denken Sie, wenn Sie Lohnveredelung
meinen? Ich meine zum Beispiel, dass Sie Rohstoffe zum Beispiel nach Tschechien an eine Fabrik exportieren. Also mit diesen Rohstoffen hat die Fabrik selber nichts zu tun, die gehören der Fabrik nicht. Die Arbeiter dort machen da was draus und das Fertigprodukt geht dann wieder zurück an den Auftraggeber.
Ja, so kenne ich Lohnveredelung. Genau. Ja. Und das meine ich, das ist ein ganz spezieller Fall von einem kapitalistischen Geschäft. Es könnte in einem Land passieren, es fällt jetzt halt so auf, dass es speziell die Ausnutzung von Billigarbeit jenseits der Landesgrenzen ist, wo alle Produktionsmittel hingeschafft werden und das Produkt weggeschafft wird und das Land weiter gar nichts mit zu tun hat, als dass es die billige Arbeit reinsteckt.
Also meinst du, das Beispiel ist eigentlich dieselbe Lohnveredelung wie diese Arbeit, die mit dem Arbeiter selber nichts mehr zu tun hat, also das Produkt,
das losgelöst. Ja, das nichts mehr zu tun hat. Da ist die Sache mit Tschechien so ein schönes Bild. Ja. Alles wird hingeschafft und dann wird alles wieder weggeschafft. Das Land hat damit gar nichts zu tun. Wie ich jetzt das gesagt habe in Bezug auf den Arbeiter, ist es ein bisschen was anders. Da ist das Argument, dadurch, dass einer gegen Lohn zu arbeiten verspricht, dadurch, dass einer sein Eigentumsrecht an seinem Produkt verkauft hat, indem er eben seine Arbeit verkauft hat. Dadurch hat er mit dem Produkt einfach nichts mehr zu tun. Das geht ihn nichts an.
Ja.
Ja.
Ja, man kann auch so sagen, wenn es keine Ausbeutung wäre, würde das Verhältnis gar nicht zustande kommen.
Das
würde es gar nicht geben.
Ja.
Es geht nur so. Ganz einfach.
Die Subsumption des Arbeiters unter die Rechnungsweise des Kapitals hat jetzt noch eine andere Seite. Ich habe schon davon gerade geredet. Eigentlich zählt die ganze Arbeit ökonomisch in dieser Wirtschaftsweise als Kapitalaufwand. Nicht die Arbeit, sondern der Aufwand zum Kaufen der Arbeit gilt als der produktive Aufwand, den eine Firma treibt. Ihr Vorschuss, Der Vorschuss, den sie zahlt, ist für die Firma die Quelle und der Grund dessen, dass hinterher was rauskommt, und zwar mehr rauskommt, als man reingesteckt hat. Sie erklären ihren Vorschuss zum, ja, und weil sie mit ihrem Vorschuss den Verwertungsprozess in Gang setzen, behandeln sie praktisch ihren Vorschuss wie den Grund der Verwertung. Jetzt gibt so ein Unternehmer Kapitalvorschüsse aus, nicht nur für Löhne, sondern auch und gar nicht in geringem Umfang für Rohstoffe und Arbeitsmittel und Maschinerie. Insofern der Unternehmer seinen Vorschuss als die Quelle betrachtet, als das betrachtet, was das herbeiführt, dass am Schluss ein Überschuss rauskommt, macht er überhaupt keinen Unterschied zwischen dem Vorschuss, den er für Lohn ausgibt und der sich dann verwirklicht dadurch, dass Menschen arbeiten und was herstellen, und dem Vorschuss, den er für Rohstoffe und Arbeitsmittel ausgibt, die von den Arbeitern benutzt und transformiert und in andere Sachen überführt werden. Fürs Kapital sind beides Faktoren der Produktion, beides muss der Kapitalist bezahlen, und durch die Bezahlung von beiden ergibt sich ihm der Überschuss. Dass die eine Abteilung, die Abteilung ist, da wird Arbeit verrichtet, also da wird Neues geschaffen, da betätigen sich Subjekte, die durch Arbeit neues Eigentum erzeugen. Und dass auf der anderen Seite Arbeitsmittel gekauft werden, die sich überhaupt nicht betätigen, sondern die benutzt werden, das ist dem Unternehmer vollkommen egal. Er hält es beides für ein und dasselbe, nämlich er muss das Geld vorschießen. Und sein Vorschuss muss doch geeignet sein, den Überschuss herbeizuführen. Es ist in der Gesellschaft halt dann auch die Absurdität üblich geworden, dass man meint, auf der Basis, arbeiten tun nicht nur die Arbeiter, arbeiten tun auch die Maschinen.
Oder arbeiten tut das Geld.
Du nimmst es mir aus dem Mund, genau. Am Schluss lebt die Menschheit sogar mit dem Wahnsinnssatz, mein Geld muss so hart arbeiten wie ich. Das gehört dahin, weil sie es vorschießen und weil das Vorschießen ja wirklich das Mittel dafür ist, dass der Überschuss rauskommt. Deswegen tun sie so, als ob jeder Teil des Vorschusses den Überschuss erzeugen würde. Und als ob nicht nur die Arbeit ein Entgelt verdienen würden, sondern auch die Hämmer ein Entgelt verdienen würden. Das kommt natürlich dann nicht dem Hammer, sondern dem Hammerbesitzer zugute. Sie behandeln es als dasselbe, aber sie kriegen schon noch zu spüren, dass es dasselbe nicht ist. Sie tun so, wie wenn es ein und dasselbe wäre, weil sie es vorschießen, ist es für sie Produktionsfaktor, den sie halt bezahlen, und der, weil sie ihn bezahlen, einen Beitrag zu ihrem Überschuss leistet. Aber dass sie da was Verschiedenes kaufen, das kriegen sie zu spüren. Also, war das zu hören, zu verstehen? Ich sage es nochmal. Es wird in Erinnerung gebracht, dass in einem modernen Unternehmen das Eigentum des Unternehmens oder des Unternehmers an seiner Firma, an der Firma, eigentlich sowieso die Ausnahme ist. Alle Firmen arbeiten mit Fremdkapital. Manchmal ist die Eigenkapitalquote vielleicht 20%. Ja, so ist es. Und das war aber bloß die Erinnerung, um dran hinzuzufügen, daraus folgt, dass die Unternehmen Überschüsse ja nicht nur erzielen wollen, sondern erzielen müssen. Weil sie Fremdkapital benutzen, müssen sie einen Zinsdienst leisten und den können sie natürlich, ohne dass die Firma kaputt geht, nur aus Überschüssen leisten. Ja, so ist es. Nur, man kann an das schon erinnern und wir können über diesen Umstand reden, aber ein Einwand gegen das bisher Gesagte ist es nicht. Zunächst mal muss man nämlich sagen, oder zunächst mal würde ich festhalten, es ist mir jetzt egal, ob die Firma dem Unternehmen selbst gehört oder ob die sich die große Firma bloß leisten können, indem sie Geld von der Bank aufnehmen und dann einen riesen Verwertungsprozess anleiern mit Geld, das ihnen gar nicht gehört. Die können viel mehr Geschäft machen, als sie machen könnten mit dem, was sie an Eigentum besitzen. Sie bedienen sich der Käuflichkeit, der Kapitalmacht, die die Bank anbietet. Und dann, das stimmt schon, ist das, was sie erzeugen wollen, auch ein Sachzwang gegen sie. Dann müssen sie auch den Überschuss erzeugen, den sie ohne dies erzeugen wollen. Und nur um einen Riesenüberschuss zu erzeugen, haben sie ja überhaupt von vornherein den Kredit aufgenommen. Deswegen ist der Gedanke, jetzt übertreibe ich es mal, ja, der arme Unternehmer muss ja Überschuss erzeugen, weil er der Knecht der Bank ist. Ja, der Knecht der Bank ist er nur geworden, weil er sich der Bank bedient hat. Weil er sich deren Potenz, einen Riesenkapitalprozess anzuleiern, gekauft hat. Ich könnte mal umgekehrt ausdrücken. Die haben die Kunst erfunden, mit Geld, das ihnen gar nicht gehört, Profit zu machen, der ihnen schon gehört. Wenn es daneben geht, gibt es Insolvenzen. Aber das ist mehr der Unfall zum Fall. Die Insolvenz ist nicht das Normalresultat. Die Insolvenz ist, wenn es daneben geht.
Aber der Kapitalist muss doch ausbeuten um seines eigenen Überlebens willen, sonst wäre er kein Kapitalist mehr. Sonst wird er beispielsweise insolvent. Das ist ja kein voluntaristisches Problem des bösen Willens, sondern es ist notwendig bei Strafe eines eigenen Untergangs.
Nochmal zu dem, lasst mir noch den Punkt, bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Punkt. Ich meine, man soll diese ökonomische Bestimmung, diese ökonomische Geschichte nicht ins Persönliche und Psychologische ziehen. Unter den Verhältnissen des Privateigentums, die hier herrschen, kann ein Mensch für seinen Lebensunterhalt nicht tun, außer sich einen Arbeitgeber suchen und bei ihm gegen Lohn arbeiten. Das ist ein Zwang, ein objektiver Zwang, den muss man sich nicht gefallen lassen im Sinn von ihn auch noch richtig finden und billigen. Aber ihn sich praktisch nicht gefallen lassen zu wollen, verlangt eigentlich eine politische Kampforganisation, die diese Macht des Kapitals bricht. Das ist keine Frage, aber ich mache da nicht mit. Ich meine, man natürlich kann das Individuum sagen, ich mache da nicht mit, aber wo landet man denn, wenn man das ernst meint? Unter den Brücken. Ja, wenn wir jetzt angenommen, die Bedürfnisse nicht so groß werden, würde man ja eigentlich gerade in den Staaten Deutschland sagen, okay, dann will ich jetzt was passieren, Hänger, dann sind ja meine Grundbedürfnisse, die Wohnung, Essen, Kleidung, die Wurst. Das ist ja eine Frage, die ich mir. Ja, auch da möchte ich so ein bisschen dran erinnern, denkt mal ein bisschen allgemeiner und nicht gar so als, was kann ich als Individuum tun, wie kann ich mich als Individuum herausschwindeln. Muss ich mal vorstellen, wenn das ein Massenbedürfnis würde, ich komme mit ganz wenig aus, wir wären einfach alle Hartz IV. Merkt man sofort, es ist unmöglich. Das kann kein gesellschaftliches Prinzip sein. Ja, aber bitte, was soll denn die Antwort sein? Die Antwort ist doch auch schon gegeben. Mit relativ weniger Bedürfnissen, mit einer gewissen Bescheidenheit käme man mit sehr viel weniger Arbeit über die Runden. Und da wäre doch dann mehr individuelle Freiheit drin. So viel habe ich jetzt rausgehört, ja? Liege ich richtig? Ja. So, da muss man es doch erstmal als das nehmen, als was es vorgetragen ist. Und dazu wollte ich jetzt eben erstens sagen, bitte bedenkt, das ist keine individuelle Geschichte im Sinn von, das mache ich mal anders als die vielen, die so kurzsichtig sind. Und zweitens, schon die Überlegung, was bleibt mir als Alternative, ist genötigt eigentlich, sich in Alternativen der Armut herumzutreiben. Sich in Alternativen der Beschränktheit, der Beschränkung, des Verzichts herumzutreiben. Ist es nicht viel vernünftiger, sich zu fragen, warum bei einer Produktivkraft der Arbeit, die heute vollautomatische Fabriken hinstellt, wo kaum mehr Arbeit nötig ist, um das Lebensnotwendige zu erzeugen, wieso in einer solchen Welt die Menschen genötigt sind, entweder die ganze Woche zu arbeiten oder als Hartz-IVler rumzulaufen. Ist das nicht viel vernünftiger, als zu sagen, ich könnte mir vorstellen, wenn wir alle sehr bescheiden wären, ging's. Ich will sagen, Bescheidenheit ist überhaupt nicht nötig. Ein rationelles Verhältnis von, wie viel Arbeit will man reinstecken und wie viel Ertrag soll rauskommen, das reicht doch. Und da käme viel, viel, viel mehr raus, als was jetzt rauskommt, wenn die Arbeit für diesen Zweck verausgabt würde.
Dann braucht es aber auch eine politische Kampforganisation, die dieses System zu Fall bringen will und dafür eine ganze Menge machen muss, einschließlich der Revolution. Und all die das nicht wollen, entschließen sich dann eben, die ganz kleinen Brötchen zu backen und ihre Lüchow-Dannenberg-Kommune in
Lüchow-Dannenberg.
Was natürlich sie spätestens dann bringt, wenn sie einen Bypass brauchen.
Ja, ist auch völlig richtig.
Zu dem Thema Gier wurde ja gerade so ein bisschen, also es wurde nicht zu dem Thema Gier was gesagt, sondern es wurde was dazu gesagt, wie kommt das hier zustande, dass produziert wird und wofür wird produziert. Nämlich dafür, dass ein Geldertrag rauskommt, macht der Unternehmer das. Und da wurde mal ganz am Anfang gesagt, ja, und darin gibt es auch gar keine Beschränkung im Geld, weil es nicht wie ein anderes Bedürfnis in sich selber beschränkt ist. So. Deshalb hat Gier erstmal als moralische Kategorie, wie sie gefasst wird, ja, Markt kann man so vielleicht fassen, als Gier auch noch zusätzlich. Nur das ist nicht die Erklärung des Prinzips, warum die Produktionsweise so läuft, wie es läuft.
Ja, das sind alles keine Fragen der individuellen moralischen Einstellung. Das Individuum kann so bescheiden, also nehmt mal den Aldi-Chef, der ist angeblich ein super bescheidener Mensch. Und umgekehrt, das Individuum kann gierig sein, wie es will, wenn ihm die Mittel dazu abgehen, dann kann das Individuum mit seiner Gier überhaupt nichts anrichten. Also es ist wichtig zu sehen, wir reden hier von einem politökonomischen gesellschaftlichen Verhältnis. Das ist, wir reden über die Einrichtung dieser Ordnung. Und da kommt man nicht gut, da erwischt man das Entscheidende nicht gut. Wenn man immer an den Menschen und seine Unarten denkt. Das Prinzip ist, die Menschen sind immer so schlecht, wie die Gesellschaft sie braucht. Aber sie sind nicht der Grund dieser Gesellschaft. Also jetzt machen wir mal weiter mit dem vierten Gliederungspunkt. Der hat die Überschrift der technische Fortschritt. Die Entwicklung der Potenzen des materiellen Reichtums im Dienst des kapitalistischen Reichtums. Alle Unternehmer empfinden die Notwendigkeit und das Bedürfnis, die Produktivität der Arbeit zu steigern. Warum? Was die Arbeit ihnen liefert, ist zunächst ja bloß ein Produkt. Dass die von ihnen verlangte Differenz rauskommt, Differenz von ihrem Vorschuss zu dem, was sie am Markt rausholen können, hängt ja letzten Endes gar nicht am Produkt, sondern an dem Preis, der am Markt zu erzielen ist. Der Arbeit wird was abverlangt, was sie selber gar nicht gewährleisten kann. Ja, die Arbeit kann ja immer bloß irgendein Ding produzieren. Aber produzieren muss sie, eine Wertdifferenz. Also hängt das, ob sie ihre Leistung erreicht oder nicht, gar nicht einfach daran, dass sie irgendeine nützliche Sache, ein Auto sagen wir oder ein Fahrrad erzeugt und es steht dann da, sondern sie erreicht ihren Zweck überhaupt nur dann, wenn sie ein Fahrrad erzeugt, das am Markt einen entsprechenden Preis erzielt. Also kommt jetzt die ganze Abteilung mit dem Markt herein und die Unternehmer machen ihren Gewinn nur, wenn sie den Markt erfolgreich nutzen können. Wie können sie den Markt erfolgreich nutzen? Oder anders gesagt, wie können sie zu lohnenden Preisen verkaufen und auch noch die Menge verkaufen, die es braucht, um ihren Gewinn zu machen? Nun, die Kaufkraft der Gesellschaft ist beschränkt. Aber die Beschränkung geht den Unternehmer nichts an. Dass die Gesellschaft nicht endlos kaufen kann, das merkt er bloß in einer Hinsicht. Es gibt einen anderen Unternehmer, der will auch verkaufen.